Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Warum beschäftigen wir uns hier an vier Sonntagen mit dem Thema? Es ist eine der stärksten Sehnsüchte der Menschen, frei zu sein. Ich finde es unheimlich mutig, dass seit 3 Monaten in Hongkong Hunderttausende Menschen demonstrieren. Das ist gefährlich. Nicht so gefährlich wie in Berlin 200.000 für den Klimawandel. Da riskiert man Tod, Folter. Und Joshua Wang lebt sehr gefährlich. Wir haben in unserer eigenen Geschichte in Deutschland vor 30 Jahren erlebt, dass die Mauer fiel und Menschen in die Freiheit strömten und auch abstürzten und völlig nicht zurechtkamen mit der Freiheit. Vor 70 Jahren brach die Diktatur des Dritten Reiches zusammen oder sie wurde von außen befreit. Und nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust wurde auf der Grundlage unseres freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat das Grundgesetz formuliert. Allein der Artikel 2: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Das wünschen sich viele Menschen. Auch ihr: Jeder hat das Recht auf die Entfaltung freier Persönlichkeit. Gibt es da nicht ein Aber? Gibt es da nicht eine Grenze? Der Satz geht weiter. Soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Das ist genial ausgedrückt. Die Freiheit hat ihre Grenze an der Freiheit des anderen. Wenn ich nicht die Freiheit des anderen respektiere, zerstöre ich die Freiheit. Das ist Missbrauch, das ist Gewalt. Und das ist so weit verbreitet und schrecklich. Und es gibt viele Formen von Grenzverletzungen einer falsch verstandenen Freiheit. Ich gehe da jetzt nicht drauf ein, wir wissen alle, Missbrauch, unsäglich. Weil Menschen, die mehr Macht haben, ihre Freiheit missbrauchen und andere Menschen zerstören. Deshalb müssen wir uns klar werden, was ist Freiheit überhaupt? Das Wesen der Freiheit, Artikel 4, keine Angst, es wird kein politisches Seminar, aber Artikel 4, Absatz 1, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Absatz 2, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Das ist für mich jeden Morgen, wenn ich hierher komme, ein Geschenk, für das ich Gott danke, dass wir uns in Freiheit versammeln dürfen. Millionen Menschen können das nicht, die aus Angst entdeckt zu werden, bedrängt zu werden, sich geheim treffen, auf Müll halten, in Wäldern. Diese Freiheit gilt für alle Glaubensverständnisse und Religionen. Deshalb setze ich mich ein für die Freiheit, dass Muslime ihren Glauben hier in Deutschland leben können. Natürlich. Oder wenn einer an das Spaghetti-Monster glaubt, dann hat er diese Freiheit. Unglaublich. Und die gilt es zu schützen. Ich kann ihm nicht meinen Glauben aufzwingen und will es auch nicht. Als Christen leben wir wie alle Menschen im politischen und gesellschaftlichen Raum. Und man kann sagen, dass das Grundgesetz neben der Aufklärung und dem Humanismus auf das menschlich-christliche Menschenbild zurückgeht. Das wird oft vergessen. In Verantwortung vor Gott und den Menschen ist der erste Satz in der Präambel. Das ist der Raum, in dem wir leben, der ist entstanden und den gilt es zu verteidigen. Was hat das denn mit uns Frommen hier in der Freikirche zu tun? Das Evangelium, das Wort Gottes, sagt uns, dass Gott ein Befreier, ein Erlöser ist. Es kommt nicht 80 Millionen Mal vor in der Bibel, etwas weniger, aber es ist ein Grundthema. Das Thema der Unfreiheit, der Versklavung und der Befreiung. Und Gott hat ein leidenschaftliches Anliegen, Menschen aus ihrer Unfreiheit zu befreien und sie liebesfähig zu machen. Denn Freiheit ist die Voraussetzung für Liebe. Und Liebe, danach sehen wir uns alle. Die Bibel sagt uns aber auch, dass wir die Freiheit, unsere Freiheit überschätzen und unfreier sind, als wir ahnen. Wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir gar nicht so frei. Es gab mal den Slogan, freie Fahrt für freie Bürger. Und das Ideal ist, dass ich zu Hause losfahre und durch die Lande brettere und stattdessen stehe ich im Stau von Baustelle zu Baustelle. So frei sind wir gar nicht. Oder ich gelobe, Herr, ich will dir treu dienen, ich will meine Frau lieben, immer und ewig und in großer Freiheit. Und wir merken, wie schnell wir beeinflusst sind von anderen Kräften, die uns unfrei machen. Vor allen Dingen sind es die Kräfte, die Beziehungen zerstören, von denen wir befreit werden müssen und wollen. Die Bibel nennt diese destruktiven, diese zerstörerischen Kräfte Sünde. Die Macht der Sünde. Wir haben darüber gehört. Christus befreit uns von der Macht der Sünde. Aber ich habe den Eindruck, das sind oft so Begriffe nur. Und ich frage mich, welche Auswirkungen hat das in meinem Leben? Oder wir sehen, wie, du hast es angedeutet, wie Alkohol Familien ruinieren kann, wie die Liebe durch Untreue und Pornografie zerstört werden kann, wie Beziehungen durch negatives Reden übereinander zerstört wird. Freiheit ist ein Menschheitsthema. Und ich möchte euch mal Römer 8 lesen, für mich eine ganz zentrale Stelle im Römerbrief, Römer 8, Vers 20 folgende. Da merken wir etwas von der grundsätzlichen Sehnsucht nach Freiheit. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung hin. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Was wird da gesagt? Die ganze Schöpfung ist unfrei und der Vergänglichkeit unterworfen. Und sie sehnt sich nach der Befreiung. Nach der Befreiung der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und darüber möchte ich heute Morgen versuchen, etwas anzukratzen. Der erste Teil, dass die ganze Schöpfung seufzt, das sehen wir alle täglich. und sind erschüttert. Wer Massentierhaltung gesehen hat, wie die Tiere leiden, der isst nicht mehr einfach Fleisch, was ganz billig ist. Wer gesehen hat, wie die Urwälder, die Lungen unseres Globus brennen, der merkt, wie die Schöpfung seufzt, wie der Klimawandel unheimlich rasant vorwärts geht, wie die CO2-Emissionen die Erde schneller erwärmen, als Wissenschaftler das gedacht haben, wie die Auswirkungen da sind, die Polkappen schmelzen, die Gletscher sind weg, die Pegel der Meere steigt an, auch Europa wird betroffen, das sind unglaubliche Auswirkungen, Dürre, Hunger, Fluchtbewegungen. Das sehen wir alles, lesen das, machen den Fernseher aus und sagen, ist das schlimm. Und genehmigen uns erstmal einen Cognac. Dürfen wir auch, die Freiheit haben wir. Ich merke in diesen drei Versen von Römer 8, die Schöpfung sehnt sich nach Freiheit. Die Fridays for Future Bewegung am Freitag. Millionen Menschen, 100.000 um die Welt demonstrieren, wissen Sie wofür? Gegen den Klimawandel. Ich glaube, im tiefsten Grunde sehen sich Menschen, ohne es zu wissen, nach wahrer Freiheit. Paulus sagt hier, das Wort Gottes sagt uns hier, nach der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Jetzt müssten uns doch alle Menschen die Bude einrennen, weil hier Leute sitzen und die herrliche Freiheit der Kinder Gottes versprühen und leben. Was ist denn die herrliche Freiheit der Kinder Gottes? Ich versuche mal an einigen Beispielen die Unterschiede zwischen einem allgemeinen Freiheitsverständnis oder allgemeinen Freiheitsverständnissen und der Freiheit der Kinder Gottes zu zeigen. Das Ziel ist immer klar, Freiheit, Befreiung. Aber die Wege dahinter in der Geschichte haben gezeigt, die sind oft schlecht. Französische Revolution, 1789, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Boah. Das Ziel war klasse, aber der Weg dahin, Guillotine, Terrorismus, viel Todesopfer. Oder die russische Revolution 1905. Die Bevölkerung war in Armut, hungerte und wollte sich befreien von den Großgrundbesitzern und alles. Aber die Wege dahin, 1917, die Sowjets, Lenin, die Bolschewiken forderten die Bewaffnung der Bauern. Und wir kennen das, ein Meer von Blut und Tränen und Unfreiheit. Oder die Kulturrevolution von Mao Zedong 1966. Als ich auf der Schule war, im Gymnasium, da war das Moderne, die kleine Mao-Bibel hochzuhalten. Und sie wurden Mao-Jünger, Che Guevara. Das waren die Leute, die die Idole waren, die für Freiheit sich einsetzten. Und ein Satz von Mao war, die politische Macht liegt in den Gewehrläufen. Und ich konnte nur mein Neues Testament des ersten Vorsitzenden Jesus dagegen halten. Die politische Macht, er hat ein ganz anderes Konzept von Freiheit. Und da haben wir diskutiert. Also Freiheit wollen alle, die Wege dahin sind oft unterschiedlich. Oder Freiheit ohne moralische Grenzen ist gefährlich. Wenn jetzt pränatale Untersuchungen durchgeführt werden und Menschen mit Trisomie 21 abgetrieben werden können, sollen, ist das die Freiheit, die wir uns vorstellen, Behinderte möglichst wegmachen? Das hatten wir alles schon mal vor 80 Jahren. Oder die Ambivalenz der Freiheit, das Internet. Vor Jahren sagte mir eine Schwester, das ist vom Teufel. So pauschal kann man das nicht sagen. Es ist eine Erfindung, die vielen zum Segen wird. Man kann im Internet das Evangelium verkünden. Menschen werden gläubig in Systemen durch das Internet. grenzenlos. Und gleichzeitig ist es eine schreckliche Sache, wenn wir sehen, was da verbreitet wird an Missbrauch von Gewalt, an schrecklichen Sachen. Noch ein letzter Gedanke, alles noch Einleitung und dann sage ich drei Punkte, die mir wichtig worden sind. Wir sind eine Freikirche und ich bin aus Überzeugung Freikirchler. Sind wir wirklich so frei, wie wir sagen? Freikirche heißt, wir sind eine Freiwilligkeitskirche. Bei uns gibt es keine Gewalt, keine strukturelle, keine geistliche Gewalt, um Menschen zur Taufe, zum Glauben oder zu irgendwas zu bekehren. Wir sind eine Freiwilligkeitskirche. Aber sind wir wirklich so frei, wie wir sagen? Ein junger Mann sagte mir, der war sehr interessiert, kam in die Gemeinde und andere fragten ihn, willst du nicht endlich Mitglied werden, dich taufen lassen? Ja, sagte der, perspektivisch schon, aber erst will ich noch meine Freiheit genießen. Als ich das hörte, sagte ich, was? Wort, was nehmen die Leute wahr? Freikirche, aber erst will ich noch meine Freiheit genießen. Also so frei sind die ja gar nicht. Früher kamen dann die Brüder, wenn man zu frei war. Und man richtete einen Hausbesuch. Oder man wurde vom Abendmahl ausgeschlossen, vom Tisch des Herrn. Das war die erste Stufe. Also, wie ist das mit unserer Freiheit? Wir haben die richtige. Ein erstes Fazit. Freiheit ist ein so hohes Gut, dem alle Menschen nachstreben. Und wir natürlich auch. Als Christen wissen wir, das finde ich einen der stärksten Sätze, Thorsten hat es schon oft zitiert, Galater 5. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Wenn euch einer fragt, was ist dein Lebensziel, wozu bist du berufen? Ich bin berufen, Polizist zu werden, sagt einer. Oder Lehrer. Das ist toll. Und Paulus sagt, ihr seid berufen zur Freiheit. Und in dem Zusammenhang zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das heißt, Freiheit ist das Vorzeichen. Wir wissen auch, dass es gar nicht so einfach ist, in dieser Freiheit zu leben. Freiheit kann so schnell missbraucht werden. Und deshalb formuliert Paulus zwei Grenzen der Freiheit. Eine links. Die Grenze, die überschritten werden kann, sehr schnell durch egoistische und bindungslose Freiheit. Und er sagt, gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Das ist die eine Grenze auf der linken Seite. Missbraucht die Freiheit nicht, um eure egoistischen Wünsche zu befriedigen. Und die rechte Grenze der Freiheit ist, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Und das ist der theologische Zusammenhang im Galaterbrief. Das Gesetz, da gab es starke Beeinflussung von Menschen, die sagten, Christus ist schön und gut, aber jetzt müsst ihr das Gesetz halten und ihr werdet durch das Halten der Gebote gerecht. Und da wurde Paulus sehr, sehr emotional und stark. Zweimal kommt in dem Brief das Wort verflucht, das kennt man gar nicht, das darf man hier, weil ihm das so wichtig ist. Das Gesetz rechtfertigt uns nicht, das Gesetz macht uns nicht angenehm vor Gott. Wenn wir uns noch so bemühen, die Gebote zu halten, die machen uns nicht richtig vor Gott. Das Gesetz hat auch nicht die Kraft, uns frei zu machen. Keiner wird gerecht, weil er so gut und so fromm lebt oder die Gebote hält, sondern allein durch die Christus und das, was er getan hat. Also, jetzt drei Gedanken. Erstens, warum ist Gott die Freiheit seiner Menschen so wichtig? Warum ist Gott die Freiheit seiner Menschen so wichtig? Ich will das an zwei Beispielen zeigen. Einmal in der Schöpfungsgeschichte von Anfang an. Gott schafft eine wunderbare Welt. Und mittendrin ein Garten, der Garten Eden, das Paradies. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen ihr vom Paradies habt, die Malediven oder ja, alles noch viel schöner. Gar kein Vergleich mit dem Paradies ursprünglich. Und dann setzt Gott den Menschen da rein und sagt ihm was? Was ist das erste Gebot in 1. Mose 2, was er dem Menschen sagt? Das erste Gebot ist, wenn wir oft denken, du darfst das nicht. Nein. Das erste Gebot heißt, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Das habe ich alles für dich gemacht. Pfleg das, bebau das, kultivier das. Achte drauf, du darfst von allem essen. Du darfst. Ich darf als Christ die ganze Welt genießen. Ja, aber da ist doch ein Aber. Ihr Christen habt doch immer ein Aber. Aber. Wie heißt das Aber? Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen. Warum nicht? Warum gibt Gott den einen Boden, sagt Gott, der eine Baum ist tabu für dich? Das hat mit unserem Thema Freiheit zu tun. Freiheit ist die Freiheit zur Entscheidung. Also erstmal, der erste Grund ist, weil Gott Gott ist. Gott kann alles. Gott ist Gott und wir sind Geschöpfe. Das ist ein großer Unterschied. Zweitens, Gott ist Liebe. Und Liebe schließt Freiheit ein. Liebe ist nur möglich aufgrund von Freiheit. Wenn Liebe unfrei ist, ist es eine Form von Gewalt und Missbrauch. Liebe ist frei. Und drittens, weil wir uns nur dann wirklich entscheiden können für das Gute und gegen das Böse oder gegen das, was verboten ist. Ich glaube, Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen oder Guten und Schlechten bedeutet nicht die Fähigkeit zu unterscheiden, was ethisch gut und schlecht ist. Das wissen viele. Es ist nicht gut, den anderen zu übervorteilen, es sei denn, man hat schon ein ganz abgestumpftes Gewissen. Es ist nicht gut, den anderen zu betrügen in jeder Form. Das ist nicht gut, das weiß jeder. Aber hier ist gemeint ein umfassendes Wissen von allem, für das menschliche Leben nützlich oder schädlich ist. Und ein solches Wissen, das Leben in eigener Regie führen zu können, die ganze Welt im Sinne Gottes zu beherrschen, das überfordert den Menschen und würde die Schöpfung zerstören. Und genau das erleben wir ja. Also, wir brauchen Punkte, an denen wir uns entscheiden für das Gute. Und da hat jeder von uns jeden Tag x Gelegenheiten. Telefonat, einer uns ganz blöd kommt, ich entscheide mich für das Gute, tue ich das. Da merken wir, wie oft wir überrumpelt werden von Situationen und wie wir merken, so ganz frei das Gute zu tun und in der Liebe zu sein, sind wir gar nicht. Also Gott schränkt die Freiheit ein, die er uns gibt, weil es gut ist für uns. Können wir das behalten? Grenzenlose Freiheit überfordert. Grenzenlose Freiheit gibt es nicht. Grenzenlose Freiheit zerstört andere. Und das will Gott nicht, weil er gut ist. Ein zweites Beispiel. Eins der wichtigsten Ereignisse im Alten Testament, als Ägypten in der Knechtschaft von Ägypten war und sie schrien zu Gott, sie wurden geknechtet. Da hat Gott sie befreit. Diese tollen Geschichten, ihr kennt die aus der Sonntagsschule. Er hat das Meer geteilt, er hat sie da rausgeführt. Und die Ägypter, die sie verfolgten und sie wieder knechten wollen, die wurden vernichtet. Und dann kommt der Augenblick, wo Gott ihnen begegnet am Sinai und wo Gott ihnen die 10 Gebote gibt. Und die 10 Gebote beginnen Mit welchem Satz? Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Du sollst dir keine Götzenbilder machen und so weiter. Nein. Die beginnen nicht mit du sollst, sondern mit ich bin. Der Herr, dein Gott, der Befreier. Wer mit den Geboten kommt, der muss erst wissen, wer die Gebote gegeben hat, der Befreier. Und deshalb kann man die Gebote ganz anders lesen, eigentlich im richtigen Sinne. Ich bin Yahweh, der Gott, der dich aus der Knechtschaft geführt hat, deshalb wirst du nicht meinen Namen missbrauchen. Oder man kann übersetzen, weil Gott Liebe ist und möchte, dass seine Menschen in der Liebe leben, wenn du den Herrn, deinen Gott, der dich aus der Knechtschaft befreit hat, liebst, dann wirst du keine anderen Götter neben ihm haben. Das Zweite, dann wirst du dir kein Götzenbild machen. Dann wirst du den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Dann wirst du den Sabbat halten. Dann wirst du deinen Vater und deine Mutter ehren. Wenn du Gott liebst, dann wirst du nicht morden. Dann wirst du nicht die Ehe brechen. Dann wirst du nicht stehlen. Dann wirst du nicht als falscher Zeuge aussagen. Dann wirst du nicht begehren deines nächsten Frau, deines nächsten Haus, dein Auto, dein Computer, alles, was der Nächste hat, weil du Gott liebst. Also die biblische Sicht ist, Gott befreit aus der Knechtschaft. Das ist Gottes Handeln. Das steht am Anfang. Gott befreit. Deshalb ist der Name Befreier, Erlöser ein Wahrzeichen, ein Name für Gott, für Jesus Christus. Er ist der Befreier, er ist der Erlöser. Und davon leben wir alle. Und das Zweite, dann weist er seinem Volk den Weg der Freiheit. Deshalb die Formulierung für diese Predigt, den Weg der Freiheit finden, den schmalen Weg der Freiheit finden. Den müssen wir gehen. Jetzt merke ich, die Zeit geht weg. Den zweiten Punkt überspringe ich vielleicht. Schade. Ich bin es noch nicht gewohnt. Entschuldigung, es ist jetzt nach einer Zeit. Und der zweite Punkt wäre nur zum Mitschreiben. Warum tun wir uns so schwer mit der Freiheit, auch als Christen? Ich will nur ein Beispiel nennen. Ein leidenschaftlicher Passus in Römer 7, Vers 14. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will. Das ist Unfreiheit. Ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, was ich eigentlich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue nicht ich selbst das, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich ja nicht, sondern das Böse. Viele Christen kennen dieses Dilemma, aber sie reden nicht darüber. Eigentlich brauchten wir einen geschützten Raum, wo wir Zeugnis geben, nicht von den Erfolgen, sondern ich schaffe es nicht, den Alkohol zu besiegen. Ich schaffe es nicht, im Internet in diese Bereiche reinzugehen. Ich schaffe es nicht, meiner Frau treu zu bleiben. Ich schaffe es nicht, meine Kinder in Liebe zu fördern. Ich schaffe es einfach nicht, obwohl ich Christ bin und Sonntag für Sonntag vielleicht sogar anbetend singe, Jesus ist mein Befreier. Ja, das müssen wir uns eingestehen. Römer 7. Da wird beschrieben, ein Mensch, der aus eigener Kraft versucht, das Gesetz und die Gebote zu halten. Da gehst du kaputt dran. Ich elender Mensch, wer wird mich befreien von dem Leibe dieses Todes? Ich glaube, weil so, ja, wie können wir die Leidenschaft der Freiheit und der Liebe als Christen, die schon 40 Jahre unterwegs sind, vermitteln? Nicht, wenn wir nicht die Leidenschaft des Leidens an der Sünde und an der Unfreiheit kennen. Wer nicht existenziell diese Unfreiheit, die Paulus hier beschreibt, erlitten hat und immer wieder im Gebet da gekommen ist, der kann ja gar nicht von der Befreiung schwärmen. Deshalb sagen wir, ja, wir sind eine Freikirche, und in Wirklichkeit sind wir unfrei, persönlich, individuell. Die gute Botschaft ist, das muss nicht das Letzte sein. Deshalb spreche ich von einem Weg der Freiheit. Wir denken oft so punktuell, Christus hat mich befreit, ja, ist ja alles gut. Er hat mich errettet, jetzt kann ich ja so weiterleben wie vorher. Nein, jetzt führt er uns den Weg der Freiheit und bleibt auf diesem Weg der Freiheit und wächst hinein in die Freiheit. Also das sage ich mir selber auch. Stufen der Freiheit. Ein ganz wichtiger Satz, sagt Paulus, einen wichtigen Satz, ein paar Verse später in Kapitel 8. Was dem Gesetz unmöglich war, das hat Gott getan, indem er Jesus, den Befreier, sandte. Das Gesetz macht uns nicht frei. Das Halten der Gebote macht uns nicht frei. Christus macht uns frei, damit wir den Weg der Freiheit, den Weg der Gebote, den Weg der Liebe gehen können. Und noch einen letzten Gedanken: Wie können wir den schmalen Weg der Freiheit finden? Es ist ein sehr schmaler Weg zwischen Freiheit und Unfreiheit. Wir können rechts und links vom Weg abkommen. Und da, glaube ich, darf sich jeder von euch fragen, da hat ja jeder eine andere Herausforderung. Ich kenne euch nicht, was eure Herausforderung ist. Ich kenne meine und möchte darin wachsen. Alles ist mir erlaubt. Batterie ist alle? Okay.
Okay. Ich dachte, ich wäre frei und könnte laufen, jetzt bin ich. Ah, so ist das mit der Freiheit. Das ist gemein, jetzt kommt's raus. 20 Minuten, dann geht der Saft ab. Da, so werden die Prediger gezwungen, euch nicht zu langweilen. Ja, danke, Ingo, für die Freiheit, die du mir jetzt schenkst. Jetzt kann ich ja noch in Ruhe meine Punkte. Nein. Das ist ja herrlich, in 1. Korinther 6, alles ist mir erlaubt. Aber nicht alles ist nützlich. Mal ganz ehrlich, mir ist wirklich alles erlaubt. Ich kann Wein trinken, die Gabe des Alkohols, und gleichzeitig weiß ich, finde ich das Maß in Freiheit. Und Menschen, die damit nicht umgehen können, für die ist Freiheit zu sagen, ich rühre nie wieder einen Tropfen an. Und Paulus geht sogar noch weiter. Wenn deine Freiheit die Freiheit und das Gewissen deines Mitbruders, deiner Mitschwester belastet, dann lass es aus Freiheit. Ich hatte in meinem ersten Gemeindedienst als junger Pastor die Kämpfe eines Alkoholikers miterlebt. Er hat sich mir anvertraut. Ach, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir zusammen gekämpft haben. Und da war für mich klar, es ist ihm eine Hilfe, wenn ich darauf verzichte. Es muss nicht jeder zum Blauen Kreuz und sagen, kein Alkohol. Das andere ist, ich habe wirklich die Freiheit. Du hast die Freiheit, Whisky und Gin und was sind die Innengetränke zurzeit, zu trinken. Aber nicht alles ist nützlich, und lass dich nicht beherrschen. Freiheit, im Internet zu surfen, es zu nutzen, diese Welt zu nutzen, aber nicht alles ist nützlich. Ich merke, manche Dinge tun mir nicht gut. Deshalb ist es wichtig, dass wir sensibel sind. Was tut dir gut im Glauben? Was fördert dich in der Freiheit und was behindert dich? Was behindert dich in der Liebe zu deiner Frau, zu deinen Kindern? Immer Überstunden, immer Worker und so weiter, Karriere und das, das ist nicht nützlich. Wofür? Da macht es Klick und du fällst um, tot und das war's. Also Paulus weist hier den schmalen Weg der Freiheit und das ist toll. Gott mutet uns zu, den Weg der Freiheit zu gehen, der begrenzt ist links und rechts von den Grenzen, die ich eben genannt habe. Und jetzt dürfen wir gehen. Wunderbar. Jesus zeigt uns nicht den Weg der Freiheit, sondern er ist der Weg zur Freiheit. Unsere Liebe zu ihm weist uns den Weg. Wenn ich einen Menschen richtig liebe, dann tue ich das, was gut ist. Wenn ich Jesus von Herzen liebe, Gott von Herzen liebe, und unser Herr hat die ganzen Gebote im Alten Testament, es gibt 613 Gebote. Boah. Und wenn man die Ausführungsbestimmungen noch dazu nimmt, in der Halacha sind es 15.000 Ausführungsbestimmungen. Wer kann da noch frei durch diesen Dschungel kommen? Und Jesus crasht das mal zusammen auf zwei, auf ein Doppelgebot. Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen und ganzer Seele und mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann bist du frei. Ein sehr eindrückliches Beispiel haben wir letzten Sonntag gehört, dass Abhängigkeit an dem Kletterseil die Freiheit erst möglich macht. Und die Abhängigkeit von dem, der der Befreier ist, in dieser Abhängigkeit möchte ich leben und Stufen der Freiheit erfahren im Alltag. Ja, und jetzt wäre die nächste Predigt, wie kann ich diesen Befreier noch mehr lieben, damit ich diese Freiheitswege gehen kann. Ich wünsche euch eine neue Lust und ein neues Anliegen, in dieser Freiheit zu wachsen. In dieser Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.